Apostelgeschichte 8. Vers 1. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Wir warten jetzt auf den Bob. Sorry Bob, I should have waited. Just read verse 1 of chapter 8 in Acts. Wir treten jetzt in der Apostelgeschichte in die zweite Phase ein. Wenn ihr euch erinnert, im ersten Kapitel, im Vers 8 haben wir den Überblick gesehen, den der Herr uns selbst gegeben hat für die Apostelgeschichte. Er hat gesagt, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bis jetzt war die Gemeinde in Jerusalem, waren Zeugen in Jerusalem. Jetzt kommt die zweite Phase, wo der Herr sie mit ein bisschen Ermutigung von seiner Seite hinausscheucht Richtung Samaria und Juda. Und dann letztendlich, wenn wir sehen, wo Paulus mit seinen Gefährten bis ans Ende der Welt geht. Interessant, dass der Herr hier Verfolgung gebraucht, um die Jünger hinauszubekommen. Also die Jünger wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen der Apostel. Die Apostel waren offensichtlich stark genug. Wir erinnern uns, Petrus und Johannes vom Hohen Rat, und die konnten nichts gegen die ausrichten. An die konnten sie offensichtlich nicht ran, aber die anderen Jünger haben sie zerstreut, nach Judäa und nach Samaria. Und Gott hat diese Verfolgung zugelassen, um sie hinauszubringen. Gott will nicht, dass wir bequem werden. Die waren alle da in Jerusalem, große Erweckung, 3000 an einem Tag, 5000 am nächsten Tag. Die Apostel haben sie gelehrt und das war schön, das sind gewachsen sicher die Leute, war bequem. Und er hat gesagt, jetzt ist es Zeit, dass ihr rausgeht und draußen meine Zeugen seid. Und der Herr tut es in unserem Leben. Der Herr lässt nicht allzu lang zu, dass wir bequem sind. Dass wir uns zurücklehnen und sagen, hey, wir sind jetzt, ich bin an dem Punkt, wo ich mich hängen lassen kann. Der Herr will uns immer herausfordern und er tut das immer, ich weiß es in meinem Leben. Streckt uns immer ein bisschen, gibt uns immer was Neues. Meistens was, was uns gerade ein bisschen zu groß ist, damit er die Ehre bekommt und wir nicht sagen können, wir haben es selber geschafft. Und der Herr gebraucht manchmal Verfolgung, um das zu tun. Und Gott hat es zugelassen. Und wenn wir über Verfolgung lesen, dann können wir uns erinnern, dass wir für die beten, die heute noch verfolgt werden. Dieselben Dinge passieren auch heute auf vielen Orten der Welt. Ich habe erst unlängst wieder so ein Traktat beim Aufräumen ausgegraben, was ich damals in Amerika bekommen habe, wo einfach Zeugnisse drinnen waren von Christen, von Brüdern und Schwestern, die für ihren Glauben verfolgt worden sind. Von Männern, die bis zum Bewusstsein Losigkeit geschlagen worden sind in China, weil sie in den Hausgemeinden gedient haben, von Frauen im Sudan, die vergewaltigt werden und letztendlich ermordet werden. Und wir müssen uns erinnern, dass wir auch für die Leute beten, für die Brüder und Schwestern in Not. Und sich für unser Leben, die Ermutigung, das, was wir für den Herrn durchmachen müssen, die kleinen Verfolgungen, die wir erleben, das ist lächerlich gegen das, was die Gemeinde erlebt hat und gegen das, was viele, viele Christen heute noch erleben. Vers 2. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Paulus, der Verfolger der Gemeinde. Paulus hat später gesagt, ich bin der geringste der Apostel. Ich bin es eigentlich gar nicht wert, weil ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Wir werden Paulus später sehen, wo er Geld sammelt in den anderen Gemeinden für diese Gemeinde in Jerusalem, die er verfolgt hat. Und das war offensichtlich immer so eine Narbe auf dem Herzen des Paulus, dass er den Leib Christi verfolgt hat. Und ich denke, jedes Mal, wo er nach Jerusalem gekommen ist, hat er Frauen getroffen, deren Männer tot waren. Und er war dran schuld. Und er hat Brüder im Herrn getroffen, deren Frauen nicht mehr da waren. Und er war dran schuld. Und das war was, was den Paulus immer verfolgt hat. Ich schätze aber auch diese Radikalität, die der Paulus gehabt hat. Paulus war radikal. Er war einer, der keine Kompromisse gemacht hat. Nicht bevor er Christ geworden ist, als er Pharisäer war, nicht nachdem er Christ geworden ist. Und das ist was, was ich an Paulus echt schätze. Wo Paulus ein Vorbild ist für mich, wo Paulus ist mein Idol. Ich möchte so ein Mann sein wie der Paulus, der das getan hat, was er geglaubt hat, der keine Kompromisse eingegangen ist. Im Römerbrief im Kapitel 12, im Vers 1 hat Paulus geschrieben, stellt eure Leiber dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und der Paulus hat es selbst gelebt und er hat gesagt, es ist vernünftig. Diese Radikalität ist normal, ist vernünftig. Wenn Leute zu uns sagen, ah, ist ja schön und gut mit einem Christsein, aber sei nicht so radikal. Ich meine, muss das so extrem sein? Das ist doch der Normal. Schaut euch die normalen Christen an, die gehen einmal in die Kirche und damit hat sie sich. Und nee, das ist ein normales Christentum. Unser Modell für Christentum ist genau da. Das ist der Paulus und die Jünger in der frühen Gemeinde. Und es ist vernünftig, dass wir unser Leib, das heißt uns selbst, alles was wir sind, Gott hingeben als lebendiges Opfer. Wenn es diesen Gott gibt, der Himmel und Erde erschaffen hat, der uns erschaffen hat für eine Beziehung für ihn, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, der alles für uns getan hat, dann, wenn das stimmt, dann ist es vernünftig, dass wir uns ihm hingeben, dann ist es vernünftig, dass wir ein lebendiges Opfer sind für ihn. Wenn es irgendjemanden oder irgendwas bringt oder irgendwas gibt, das oder der es wert wäre, dass wir dafür Opfer bringen, dann ist es unser Gott, der lebendige, der ewige Gott. Und Paulus hat gesagt, es ist es wert, gesteinigt zu werden, es ist es wert, zu hungern, es ist es wert, geschlagen zu werden, verfolgt zu werden. Mein Ansehen, mein Reichtum, sogar meine Familie zu verlassen, dem Herrn nachzufolgen. Und ich mag den Paulus. Paulus ist ein Beispiel für mich, ein Vorbild für mich in seiner Hingabe für den Herrn. Und wenn es irgendwas gibt, was es wert ist, dass wir radikal dafür sind, dass wir dafür leben, dann ist es unser Gott, der ist der Einzige, der es wert ist. Philipperbrief, Kapitel 3. In Vers 7 schreibt Paulus, sagt aber, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleichgeschaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und sagt er nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und dann sagt er uns, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Was für ein Vorbild der Paulus ist für uns. Zurück in der Apostelgeschichte im Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Sind herumgezogen durch die Verfolgung hinaus und sie haben das Wort verkündet. Sie waren auch in diesen schwierigen Zeiten treu und loyal Gott gegenüber. Mehr noch, sie haben sich nicht in die Defensive drängen lassen. Durch die Verfolgung, durch die Umstände. Sondern sie haben gesagt, na, jetzt erst recht. Im Gegenteil. Und wenn du schwere Zeiten durchmachst, lass dich nicht in die Defensive treiben, vom Feind oder von Umständen. Lass dich nicht lähmen, sondern mach Schritte im Glauben. Geh voran, wie der Paulus. Vergesst das, was hinter mir liegt, und ich geh voran. Jage auf das Ziel zu. Ziel letztendlich Jesus Christus. Mach Schritte im Glauben, in deiner Beziehung mit Gott, in deinem Dienst für Gott. Geh voran. Vers 5. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt, und es war große Freude in jener Stadt. Philippus. Wir haben letzte Woche den Stephanus gesehen. Jetzt sehen wir Philippus, ein weiterer Diener, der begonnen hat, damit, dass er die Witwen an den Tischen bedient hat. Ein weiterer Mann, der treu war im Kleinen und den Gott über größere Dinge gesetzt hat. Und was für einen machtvollen Dienst der Philippus gehabt hat. Ich meine, Zeichen und Wunder und Heilungen und das Wort verkündigt mit Vollmacht. Und er ist nach Samaria gegangen, hat dort gepredigt. Das war die Gegend, die die Juden gemieden haben. Die konnten die Samariter nicht ausstehen. Aber Philippus ist dorthin gegangen. Und was hat er gepredigt? Ich mag das. Das heißt hier im Vers 5, er ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus, den Messias, Jesus. Eine Person, nicht ein religiöses System oder Regeln oder einen Ort, das was den Juden so wichtig war. Die ganzen Traditionen, weswegen der Stephanus in Probleme geraten ist. Nee, er hat eine Person gepredigt, Jesus. Und wir sehen, die Dämonen sind geflohen. Die können Jesus nicht ausstehen. Und die Stadt, die Menschen haben das Wort gehört. Der Heilige Geist hat gewirkt. Und im Vers 8, das Resultat war große Freude in jener Stadt. Und ich mag es auch. Das heißt hier, das Resultat war nicht Religiosität, diese geistliche Schwere. Nee, das Evangelium ist gute Nachricht. Nicht Gesetzlichkeit, nicht Religiosität. Je geistlicher sind, desto schwerer müssen wir sein. Und desto betrübter und desto mehr Lasten müssen wir mit uns in den Himmel schleppen. Es ist hart, Christ zu sein, aber wir müssen die Stellung halten und irgendwie werden wir es schaffen. Das ist nicht das Evangelium. Was hat der Engel gesagt, als er die Ankunft von Jesus verkündigt hat? Gesagt, wir verkündigen euch eine große Freude. Es ist uns heute ein Retter geboren. Wir haben eine gute Nachricht. Wir können den Leuten gute Nachrichten bringen. Wir können ihnen sagen, eure Sünden sind vergeben. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir können ihnen sagen, Gott ist für uns, weil Gott für uns ist. Und wenn er für uns ist, wer gegen uns? Es ist nicht das Christsein ist nicht hart. Es ist nicht hart, weil wir Christen sind. Das Leben ist hart. Und als Christen, wir gehen durch harte Zeiten. Wir schweben nicht immer auf der Wolke 7, das wäre eine Illusion. Aber es ist nicht hart, wenn man die Alternative bedenkt. Stell dir vor, kein Christ zu sein, das ist hart. Weil das Leben ist einfach das Leben. Du fährst auf der Autobahn, du hast den Platten, ob du Christ bist oder nicht. Du wirst krank, ob du Christ bist oder nicht. Dein Konto ist leer, ob du Christ bist oder nicht. Du wirst vielleicht gefeuert, ob du Christ bist oder nicht. Du hast Probleme, ob du Christ bist oder nicht. Das ist Leben. Das ist nicht, weil wir Christen sind. Jeder hat Probleme. Der Unterschied ist, dass wir mit dem Herrn reden können. Wir können dem Herrn vertrauen. Wir können uns an ihm anlehnen. Wir können wissen, unsere Sünden sind vergeben. Wir wissen, wir gehen in den Himmel. Wir wissen, alle Dinge dienen uns zum Guten, weil wir ihn lieben. Und wir können uns um allen freuen, weil Gott gut ist. Und ich bin dankbar, dass ich Christ bin, dass ich nicht alleine durch den Mist des Lebens durchgehen muss. Es ist schwer, kein Christ zu sein, weil du dann gegen das lebst, wozu Gott dich erschaffen hat. Und es ist, ihn zu lieben, ihn zu kennen, ihn anzubeten. Und wenn du das nicht tust, dann verfehlst du den Zweck, wozu du erschaffen worden bist. Den Sinn, wozu du da bist, den Grund für deine Existenz, dann lebst du gegen das, wozu er dich erschaffen hat. Paulus schreibt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Warum ist es so? Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben Gott in uns. Und dann sagt er weiter, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wenn wir Jesus haben, sind wir nie ausweglos, sind wir nie ohne Hoffnung, sind wir nie ohne einen Freund, weil Jesus bei uns ist. Vers 9. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Seid vorsichtig vor Leuten, die sagen, dass sie etwas Großes sind. Da muss eine Alarmglocke angehen. Vers 10. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Bemerkt den Kontrast hier zwischen Simon und zwischen Philippus. Simon, der mit menschlicher Kraft, mit menschlichen Tricks die Leute verzaubert oder beziehungsweise mit dämonischer Macht. Wir wissen nicht genau, was es war. Im Gegensatz dazu sehen wir die Kraft Gottes, die Vollmacht Gottes, die durch den Philippus wirkt. Das Interessante ist, die Menschen werden von beiden angezogen. Zeichen und Wunder, und die Menschen werden angezogen. Seht den Kontrast, Simon tut das Ganze zu seiner eigenen Ehre, ist in Philippus, der tut es zur Ehre Gottes. Was war der Fokus von Philippus? Zeichen und Wunder zu tun? Nee. Vers 5. Philippus aber ging hinab und predigte ihnen den Christus. Das Evangelium, Jesus, das Wort Gottes. Das war sein Fokus. Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu verkündete, wurden sie getauft. Das war der Fokus von Philippus. Jesus. Jesus, die Person. Jesus, darum geht's. Das Evangelium, das, was er für uns getan hat. Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Sehen wieder Petrus und Johannes, das ungleiche Paar, wieder zusammen. Petrus, der Ungestüme, der Macher, Johannes, der Träumer. Und der Heilige Geist ist auf sie gekommen und der Herr scheint immer die beiden paarweise auszuschicken. Und der Herr kann das machen, er kann zwei unterschiedliche Menschen zusammenstellen, kann sie gebrauchen, oft gerade deswegen, unterschiedliche Gaben. Und wir sehen auch das Werk Gottes in Johannes. Erinnert euch vielleicht an den Vorfall, als sie ein paar Jahre zuvor durch Samaria gezogen sind mit Jesus. Und Johannes und sein Bruder sind zum Herrn gekommen und haben gesagt, diese Stadt will ich nicht annehmen, sollen wir Feuer vom Himmel herabrufen? Jetzt sehen wir Philippus, der zurückgeht nach Samaria und ihnen das Wort Gottes, Jesus, verkündigt. Das Evangelium. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Könnt ihr euch noch erinnern an die drei Arten der Beziehung, die wir mit dem Heiligen Geist haben können? Und wo die Bibelstellen sind, woher wir das wissen? Wer kann sich noch erinnern? Die ersten beiden Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist, was war das? Genau, die ersten beiden waren, er war bei uns und in euch. Wo ist die Bibelstelle? Hat sich das wer gemerkt? Johannes 14, 17. Ich werde euch einen anderen Beistand senden, das ist noch Vers 16. Den Geist der Wahrheit. Und er war bei euch und er wird in euch sein. Nee, dazwischen sagt er noch, den die Welt nicht kennen kann. Denn er wird bei euch sein und er wird in euch sein. Heiliger Geist ist bei uns. Bevor wir zu Jesus kommen, zieht uns zu ihm. Er kommt in uns, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen, und versiegelt uns. Ich glaube, das ist das, was hier im Vers 14 passiert ist. Samaria hatte das Wort Gottes angenommen, das Evangelium von Jesus. Diese vor Epheser 1,13, in ihm, das ist Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also diese Leute waren gläubig. Philippus hat das Evangelium verkündigt. Sie haben geglaubt, sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen, werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist wohnt in uns. Das heißt, in den nächsten beiden Versen, Verse 15 bis 17, das spricht von Leuten, die bereits gläubig waren. Wo es hier heißt, dass sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen mögen, denn er war noch auf keinem von ihnen gefallen. Das ist die dritte Art der Beziehung auf. Das ist eine Bibelstelle, wo wir sehen, dass es so etwas gibt wie die Taufe im Heiligen Geist oder eine Erfahrung der Zurüstung durch den Heiligen Geist, die über unsere Bekehrung hinausgeht, über die Wiedergeburt. Ja, dritte Art der Beziehung, ich habe schon angesprochen. Wer weiß die Bibelstelle dazu? Genau, wir haben sie heute schon gehabt. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und da, ich glaube, davon sprechen diese Verse 15 bis 17. Sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist, diese Zurüstung durch die Person des Heiligen Geistes. Wir sehen auch kein Muster hier. Ich meine, in der Apostelgeschichte sehen wir kein Muster. Hier legen sie ihnen die Hände auf und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ein bisschen später im Kapitel 10 werden wir sehen, der Cornelius, der Hauptmann Cornelius, und Petrus kommt zu ihm und predigt das Evangelium, und während der Petrus noch predigt, fällt der Heilige Geist auf die Leute und sie werden getauft in den Heiligen Geist. Wir können Gott bei den Schachteln stecken. Ja, die Leute haben geglaubt, die waren getauft, und dann legen sie die Hände auf und dann kommt der Heilige Geist. Bisschen später, Petrus predigt, der Heilige Geist fällt auf die Leute, nachher werden sie getauft. Der Herr wirkt, wie er will. Wir können Gott nicht in unsere Theologie oder in unsere Schachteln da reinpressen. Ja, der Heilige Geist muss so wirken. Der Heilige Geist wirkt immer gemäß dem Wort Gottes, aber nicht nach unseren Strukturen und den kleinen Schubladen, wo wir ihn gerne reinstecken wollen. Dann im Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Das war eine übliche Sache von den Zauberern. Machen die heute noch, dass sie Tricks voneinander kaufen. Das wollte Simon hier probieren. Wir sehen die Antwort von Petrus hier im Vers 20. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Starke Worte, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir etwa den Anschlag deines Herzens vergeben werde, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Es sind einige Sachen.
Völlig unklar. Also wie kann er das aus diesem kleinen Dialog so hart sehen, dass das, was in dem sein Herz vorgeht und dass er bitter mit Galle ist und dass es ein Anschlag ist und hin und her.
Ich glaube, es war geistliche Begabung. Ich denke, da war ein Wort der Erkenntnis dabei. Aber wir sehen es auch im Verhalten von Simon, dass Simon war nicht gerettet. Der Glaube, der im Vers 13 sagt, er glaubte, aber das war offensichtlich kein wahrer Glaube, kein richtiger Glaube. Wir können intellektuell glauben. Die Bibel sagt uns, die Dämonen glauben. Die haben eine gute Theologie. Aber die Dämonen sind sicher nicht gerettet. Sie haben nicht Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen, vertrauen ihm nicht für ihre Errettung, bringen keine Frucht aus ihrem Leben. Das ist ein Punkt, wo wir sehen, dass der Glaube vom Simon nicht echt war, nicht vom Herzen her war. Dass er die Kraft des Heiligen Geistes nicht wollte, um seinen Charakter zu verändern, sondern um seine eigenen Ambitionen zu verfolgen. Er wollte den Trick haben einfach. Vers 22 sagt uns der Petrus, dass er nicht aufrichtig war, sein Herz war nicht aufrichtig vor Gott. Und letztendlich im Vers 24 sehen wir, dass da nicht wirkliche Buße da war im Leben von Simon. Simon sagt, bittet ihr für mich, für den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Simon wollte von den Konsequenzen seiner Sünde verschont bleiben, aber es war keine wirkliche Buße da, wo er sagt, okay, ich will umdrehen. War nicht interessiert an einer Herzensänderung oder dass sein Leben korrigiert wird. Echte Buße ist immer übereinstimmen mit Gott. Ja, Herr, ich stimme dir überein, das ist Sünde und ich drehe um. Ich will das ändern. Ich ändere die Richtung. Simon hat nicht wirklich Buße getan, sondern war nur besorgt über die Konsequenzen, die auf ihn kommen können und sagt, hey, betet für mich, dass es nicht auf mich kommt. Und das sind immer Sachen, die uns besorgt machen sollten. Ich bin immer besorgt, wenn jemand die Kraft des Geistes sucht, nicht um seinen Charakter zu ändern, sondern um seine eigenen Ziele zu verfolgen, um seine eigenen Ambitionen zu verfolgen, um sich selbst oder irgendwem anderen was zu beweisen. Und ganz wichtig, der Petrus hat gesagt im Vers 20, die Gabe Gottes ist nicht durch Geld zu erlangen. Ganz, ganz wichtiger Satz. Wir können die Gabe Gottes nicht kaufen. Wir können nichts von Gott kaufen. Und ich nehme mal nicht an, dass die meisten von uns versuchen, von Gott Gaben mit Geld zu kaufen. Aber wie ist es mit Energie oder mit Geistlichkeit oder Fasten oder stille Zeit oder Bibellesen oder ich muss mehr beten, damit ich mehr von Gott bekomme? Versuchst du Dinge von Gott zu kaufen? Was hat Jesus gesagt? Lukas 11 sagt, jeder Bittende erhält und der Suchende findet. Gibt es einen Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet und der Vater gibt ihm eine Schlange oder er bittet ihn um ein Ei und der Vater gibt ihm einen Skorpion? Man sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater uns den Heiligen Geist geben, wenn wir bitten? Einfach im Glauben bitten und empfangen. Ist das alles? Ja, das ist alles. Alles, was wir von Gott empfangen, empfangen wir so. Wie sind wir gerettet worden? Epheser, auch eine Stelle zum Auswendiglernen. Epheser 2, Verse 8 und 9. Aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wie sind wir gerettet worden? Durch das, was wir getan haben? Nee, aus Gnade, durch Glauben. Und dann sagt er nicht einmal, der Glaube war aus ihm selbst, sondern sogar der war ein Geschenk. Du bist gerettet worden und sogar der Glaube, den hat Gott dir dazu geschenkt. Was war dein Anteil daran? Was war mein Anteil daran? Null. Nichts. Zip. Gar nichts. Wir haben nichts getan, um gerettet zu werden. Nichts. Epheser 5 sagt uns, wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Und Tote finden nichts und Tote glauben nichts. Du kannst am Friedhof rumgehen, die Leute fragen, was glaubst du? Oder was findest du? Nee. Er hat mich gefunden. Und er hat in meinem Herzen gewirkt und er hat mir den Glauben geschenkt aus Gnade, dass ich mich entscheiden kann für ihn. Ja, die Bibel sagt, wir müssen uns für Gott entscheiden. Klare Sache. Aber auch das ist nur Gnade, dass wir überhaupt so weit kommen. Und ich habe nur reagiert, habe mich nur entschieden, weil er mir Gnade geschenkt hat. Und so ist es mit unserem Leben im Glauben auch. Wir sind gerettet aus Gnade, nicht weil wir verdient haben, sondern wegen dem, was Jesus getan hat für uns. Und unser Leben als Christen funktioniert genauso. Oder die Gaben, die Gott uns gibt, basieren auf derselben Grundlage. Wir werden durch Glauben, durch Gnade beschenkt von Gott. Er verändert uns durch Gnade. Wenn Gott uns segnen wird wegen den Werken, die wir tun, dann könnten wir uns rühmen. Paulus hat gesagt, aus Gnade seid ihr errettet, aus Glauben, und den nicht aus euch, damit niemand sich rühmen kann. Wenn wir irgendwas von Gott verdienen könnten, den Heiligen Geist oder irgendeinen Segen oder eine Gabe von ihm, dann könnten wir uns rühmen. Dann könnten wir so richtig gute Pharisäer werden und wir tendieren ja sowieso dazu. Mich hat der Herr gesegnet. Weil ich war halt geistlich. Ein bisschen geistlicher als du, ist Pech für dich. Deswegen segnet der Herr dich nicht so. Paulus sagt, oder der Herr sagt, nein. Nein. Nicht aus dem, was wir tun, sondern Gnade, in dem, was Jesus für uns getan hat. Du meinst, Gott hört mich? wenn ich eine Woche lang nicht gebetet habe, wenn ich meine stille Zeit vernachlässigt habe, wenn ich nicht in der Bibel gelesen habe. Meinst du, ich kann einfach kommen und Gemeinschaft haben mit ihm? Ja. Absolut. Gemeinschaft mit Gott, Segen von Gott, ist von nichts abhängig, was ich tue. Nicht, wie lange ich gebetet habe, nicht davon, ob ich überhaupt gebetet habe. Nicht, wie viel ich in der Bibel gelesen habe, oder ob ich überhaupt nicht in der Bibel gelesen habe. Null. Das ist alles Gnade. Ich reagiere nur. Der Grund, warum ich Bibel lese, ist, weil Gott so gut zu mir ist. Und weil ich sehe, dass er mich so lieb hat. Und er so viel für mich getan hat. Und da will ich ihn besser kennenlernen. Ich will näher hin zu ihm. Ich will sein Herz kennen. Deswegen lese ich in der Bibel. Warum bete ich? Weil Jesus so viel für mich getan hat. Weil Jesus den Preis bezahlt hat, weil der Vorhang zerrissen ist und wir ins Allerheiligste zu Gott direkt kommen können. Hebräerbrief, mit Freimut vor den Thron Gottes kommen können. Was für ein Vorrecht. Deswegen beten wir, nicht um uns was zu verdienen. Vom Vater, das ist lächerlich. Wir schätzen einfach das, was er für uns getan hat. Ich bete nie, Herr, gib mir das, was ich verdient habe. Was ich verdient habe, ist Hölle, ist Verdammnis. Ist das Beste, was ich aus mir machen kann, was ich aus mir selbst verdienen kann, ist Hölle. Punkt. Herr, ich habe was getan, ich habe was verdient, ja. Verdammnis. Ich sage nie, Herr, sei gerecht mit mir. Gerechtigkeit ist, du kriegst das, was du verdienst. Ich bin wie der Zöllner im Tempel, der sagt, Herr, hab Erbarmen, hab Gnade mit mir, ich bin ein Sünder. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gnade. Gerechtigkeit ist, du kriegst das, was du verdienst. Barbara hat mir eine Watschen runter. Gerechtigkeit ist, ich hau zurück, hat sie verdient. Barmherzigkeit ist, Barbara hat mir eine Watschen runter und ich hau nicht zurück. Sie kriegt nicht das, was sie verdient. Gnade ist, die Barbara hat mir eine Watschen runter und ich lade sie ein auf ein Eis. Ich krieg das, was ich nicht verdient habe. Leute, das ist das, was der Herr mit uns macht. Das ist, wie der Herr mit uns umgeht. Und der Schlüssel für ein gesegnetes, der Schlüssel für ein freudvolles, für ein reiches, christliches Leben, wo Wachstum da ist, ist Gottes Gnade. Ist sein Gnadenthron, dass wir vor ihn kommen und die Gnade Gottes verstehen. Und egal, wo du letzte Woche warst, egal, was du letzte Woche gemacht hast, ob du gebetet hast oder nicht gebetet hast, ob du guter Christ warst oder kein guter Christ warst, du kannst zum Herrn kommen und sagen, Herr, hilf mir. Und er ist da und wird uns begegnen und er wird uns beschenken. Es geht nicht darum, um das, was wir tun, was wir uns verdienen von Gott, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Nicht, was ich tue, sondern was schon getan ist, vollendet. Das Werk Jesu am Kreuz. Da ist der Vorhang zerrissen und der Weg zu Gott war frei. Vers 25. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und der nächste Satz ist auch was zum Anstreichen. Und er stand auf und ging hin. Das ist der Schlüssel für Führung, von Gott. Erweckung in Samaria. Da war Begeisterung in der Stadt, große Zeichen, große Wunder. Leute haben sich bekehrt. Philippus war die Schlüsselperson, die Gott verwendet hat in diese Erweckung. Der Herr spricht zu Philippus und sagt, Philippus, geh in die Wüste. Es ist öde. Hat ihm keine Erklärung gegeben, hat ihm nicht gesagt, ich schick dich dorthin, weil Philippus, steh auf, geh in die Wüste. Philippus hat nicht gesagt, aber Herr, das macht keinen Sinn, da ist doch nichts, Steine und Sand. Herr, hier ist Erweckung. Nee, Vers 27, und er stand auf und ging hin. Das ist der Schlüssel, wenn wir Gottes Führung erkennen wollen in unserem Leben. Einfach gehorchen dem, was Gott sagt, Schritt für Schritt. Und Gott führt uns Schritt für Schritt, ob uns das gefällt oder nicht. Und er sagt uns den zweiten Schritt nicht, bevor wir den ersten Schritt gemacht haben. Ich hätte meistens gerne den ganzen Plan. Herr, zeig mir doch schön alles ausgebreitet, den ganzen Plan für mein Leben. Und Herr, dann schaue ich mir das an und dann werde ich mich entscheiden, ob ich das so will oder nicht. Herr sagt nein, Schritt für Schritt. Einfach gehorsam. Und ich denke, oft rennen wir im Kreis und treten wir auf der Stelle, weil wir den Ruf des Herrn in die Wüste, an den öden Ort nicht hören. Und wir sagen, Herr, das macht keinen Sinn. Warum, Herr? Und dann rennen wir im Kreis, weil wir es nicht verstehen. Und wir versäumen das ganze Abenteuer mit dem Herrn, was er für uns vorhat. Philippus, er stand auf und er ging hin. Und dann hat er schon gesehen, was da abgeht. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Ein Afrikaner von Äthiopien, ein ganz hoher am Königshof, ein Suchender, der gehört hat von diesem Gott der Juden, von diesem Tempel in Jerusalem, und der gekommen ist, um Gott zu suchen. Und hier ist er auf seinem Rückweg und sein Herz ist noch immer leer. Er hat nicht das gefunden, was er gesucht hat. Er wollte Gott finden, und was er gefunden hat, war diesen Tempel voll Händler, diese Religiosität, diese Gesetzlichkeit, diese Rituale. Und er war auf dem Weg zurück. Ich glaube, er war sehr enttäuscht. Aber er hat in der Bibel gelesen, auf der Rückfahrt. Das ist ein guter Beginn. Und der Geist sprach zu Philippus, tritt hin und schließe dich diesem Wagen an. Gott ist so gut. Dieser eine suchende Afrikaner auf dem Rückweg mit einem hungrigen Herzen nach Gott. Und Gott nimmt den Philippus von Samaria, wo die Erweckung ist, wo die Post abgeht, wo die Begeisterung ist, und er führt ihn in die Wüste. Zu diesem einen suchenden Menschen. Das sagt mir was über Gott. Wenn ein Mensch wirklich Gott finden will, wird Gott sich finden lassen. Wird Gott sich ihm offenbaren. Und wenn er den Philippus in die Wüste schicken muss, wegen einem Menschen, über den Billy Graham, in den Dschungel irgendwo, wird der Herr das tun, wenn ein Mensch aufrichtig Gott sucht, wird Gott sich finden lassen und wird sich ihm offenbaren. Und jetzt sehen wir wieder die Führung Gottes. Der Geist aber sprach zu Philippus, nächster Schritt, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Und ich mag, dass Philippus aber lief hinzu Der war so eifrig, der Philippus wollte dem Herrn dienen. Er lief hinzu, hat Stein getreten und, oh, okay, wenn es sein muss, Wüste da. Nee, Philippus lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Jesus, nicht Tradition, nicht Religion, sondern er verkündigt ihm Jesus. Er hat Gott gesucht, er hat Gott gefunden. Er verkündigt ihn von dieser Schrift an, das Evangelium von Jesus. Jede Seite auf der Bibel, in der Bibel spricht von Jesus. Wir könnten auf jeder Seite beginnen und die gute Nachricht verkündigen von dem, was Jesus für uns getan hat. Vers 36, und der Kämmerer spricht, wir sind gleich fertig, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was sich in unserem Herzen schon vollzogen hat. Ein Zeichen, wir sind begraben mit Jesus und wir sind auferstanden mit ihm. Taufe ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Der Verbrecher, der neben Christus am Kreuz hing, Jesus hat zu ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hatte keine Gelegenheit mehr, getauft zu werden. Taufe hat auch nichts damit zu tun, dass du in eine bestimmte Gemeinde aufgenommen wirst. Wir werden in den Leib Christi hineingetauft, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. In den Heiligen Geist. Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was sich in uns drinnen schon vollzogen hat. Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn in Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden, wieder Freude, als Resultat, weil er Jesus getroffen hat. Die Leute brauchen nicht Religiosität oder Gesetzlichkeit oder irgendwas, die brauchen Jesus. Und da ist Freude da. Philippus aber fand man zu Astort und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Und wir wissen, er hat sich niedergelassen in Caesarea. Er wird später nochmal in der Apostelgeschichte aufscheinen und Paulus wird ihn besuchen. Sich niedergelassen, hat 4 Töchter, Jungfrauen, moralisch reine Frauen, Prophetinnen, sie waren im Dienst. Philippus war ein guter Vater, hat seine Familie in der Furcht Gottes unterwiesen und seine Töchter aufgezogen. Und ich mag das, wenn ich mal das Leben von Philippus anschaue. Wir sehen ihm zuerst Tische bedienen. Ganz einfach, praktischer Job, den Witwen an den Tischen dienen. Dann sehen wir ihn als machtvollen Evangelisten, effektiv, der gebraucht wird mit Zeichen und Wundern für den Herrn in der Öffentlichkeit. Dann ruft der Herr ihn in die Wüste, um einen einzigen Menschen zu dienen. Und dann sehen wir ihn, wie er seiner Familie dient, wie er seine Töchter aufzieht in der Furcht des Herrn. Und es gibt verschiedene Zeiten in unserem Dienst, in unserem Leben für den Herrn. Manchmal sind es diese einfachen praktischen Dinge. Manchmal gibt uns der Herr was, wo große Dinge, wo er uns machtvoll gebraucht und Aufmerksamkeit erregen. Manchmal sind das diese einfachen Gespräche von Person zu Person, was niemand anderer sieht. Und manchmal ist es einfach, unserer Familie zu dienen. Und das ist alles Gottesdienst für den Herrn. Und es ist nichts, nicht das eine mehr wert oder getreicher belohnt als das andere. Philippus hatte nicht den fertigen Plan, den der Herr ihm vorgelegt hat, sondern er ist einfach mit dem geflossen, was der Herr gerade getan hat. Auch wenn er den nächsten Schritt nicht gekannt hat, auch wenn er es nicht verstanden hat. Und so ist das Leben ein Abenteuer mit dem Herrn. Wir müssen es wirklich so sehen als Abenteuer. Dass es uns nicht mehr nervt, wenn wir den nächsten Schritt nicht kennen, sondern einfach gehorsam sind, dem, was wir wissen. Also kurz nochmal eine Zusammenfassung. Wie können wir Führung von Gott in unserem Leben erfahren? Erster Punkt ist, es ist wichtig, dass wir hingegeben sind, Gottes Willen zu tun. Gehorsam zu sein. Das ist die Voraussetzung. Das sehen wir hier bei Philippus. Und dass wir Gottes Reich an die erste Stelle setzen. Gott den ersten Platz in unserem Leben. Und wir können immer fragen, Herr, ehr dich die Sache? Was ist mein Motiv, dich zu ehren? Gott an die erste Stelle. Dritter Punkt ist Gottes Wort kennen. Das ist Gottes Wille. Sein Wort, brauchen wir immer weiter fragen. Seinem Wort lernen wir ihn auch besser kennen. Und je besser wir Jesus kennen, desto mehr werden wir seinen Willen kennen. Wie mit einer anderen Person, je besser du eine Person kennst, desto eher spürst du, was sie will, was ihr auf dem Herzen liegt. Je besser wir Jesus kennen, desto einfacher werden wir seine Führung, seinen Willen kennen. Dann vierter Punkt, tu einfach das, was du weißt. Herr will, dass wir heilig sind. Herr will, dass wir die gute Nachricht weitergeben. Herr will, dass wir einander lieben. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Tu das, was du weißt. Und dann fünfter Punkt, habe einfach offene Augen und sei treu im Kleinen. Und nimm diese Möglichkeiten wahr, diese Türen, die der Herr für dich aufmacht. Wie der Philippus, einfach die Tische bedient, wo sich das aufgetan hat, dann das und dann das. Und dann wird der Herr uns führen, auf verschiedene Arten und auf verschiedene Weisen. Wir sehen hier eine ganze Vielfalt in diesem Kapitel einfach. Nur allein in diesem Kapitel 8. Im Vers 1, wie hat Gott geführt? Umstände. Es war Verfolgung. Und er hat die Jünger zerstreut. Im Vers 14, denke ich, haben wir einfach Menschenverstand, Weisheit, Vernunft. Die Apostel haben gehört, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Und hey, Petrus und Johannes haben die Gabe gehabt und sie haben die runtergeschickt. Und Gott führt uns oft so ganz, ganz natürlich. Einfach, hey, ich habe die Gabe, da ist, wird gebraucht, ich tue das. Oft führt der Herr ganz natürlich, legt seine Wünsche auf unser Herzen. Und ganz natürlich, unkompliziert. Manchmal übernatürlich, Vers 26, der Engel des Herrn redete zu Philippus. Der Herr kann durch Engel führen. Im Vers 29, der Geist sprach zu Philippus. Wir wissen jetzt nicht, ob das mit einer hörbaren Stimme war oder einfach diese stille kleine Stimme im Herzen. Aber der Heilige Geist hat zum Philippus gesprochen. Im Vers 30 wieder ganz natürlich. Philippus lief hinzu, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du, was du liest? Ganz, ganz natürlich. Wir sehen hier auch, dass der Herr an beiden Enden wirkt. Er führt den Philippus in die Wüste und er bereitet den Äthiopier auf das Evangelium vor. Vers 36, was hindert mich, getauft zu werden? Und er hat ihn getauft. Wieder Wort Gottes. Wort Gottes sagt, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch einfach der Wunsch auf dem Herzen des Kämmerers. Dann letztendlich im Vers 39 wieder ein bisschen spektakulärer. Philippus ist entrückt worden. Er hat ihn genommen und hat ihn einfach an eine andere Stelle versetzt. Gott hat so viele Möglichkeiten, uns zu führen. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt abhängig davon, dass wir Gott hören können. Sondern ich glaube, Gott ist fähig, so zu uns zu sprechen, dass wir es hören. Nicht auf unsere Fähigkeit vertrauen wieder, sondern auf Gottes Fähigkeit vertrauen. Und wenn wir hingegeben sind, wie der Philippus, wenn wir einfach dem Herrn dienen wollen, seinen Willen tun wollen, gehorsam sein wollen, ich glaube, wir können Gottes Willen nicht verfehlen, Gottes Führung, wenn wir offene Augen haben für das, was er tut, einfach Schritt für Schritt